Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich anbeten können. Und ich bete, dass du uns in diesen Zeiten, wo wir auch chaotische Bilder in den Nachrichten gesehen haben, in unserem Land, dass du uns da unser Herz bewahrst. Ich bete, dass du uns hilfst, uns innerlich auf dich auszurichten, Jesus, dass wir Orientierung finden bei dir, Jesus. Ich bete, dass wir einfach die Menschen segnen, die auch aus unserer Gemeinde jetzt sich auf den Weg machen. Ich bete, dass du sie bewahrst und beschützt auf der Fahrt jetzt, die heute im Flieger sitzen, die wir letzte Woche ausgesandt haben, Jesus. Ich bitte dich, dass du einfach bei ihnen bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt mir Gnade zum Sprechen und allen anderen Gnade zum Hören gibst. Amen. Wir sind gerade dabei, heißer Sommer, heiße Fragen, einige Jüngerschaftsthemen unterm Strich, kann man eigentlich sagen, zu behandeln. In dieser Predigtreihe geht es wirklich darum, zu schauen immer wieder, wie würde Jesus auf bestimmte Dinge schauen, wie würde er bestimmte Aspekte, die auch momentan aktuell sind, wie würde er sich dazu stellen. Wir haben über die Wahlen nachgedacht und wie würde Jesus wählen, wir haben darüber nachgedacht, ob Jesus Angst vor dem Terror haben würde letzte Woche. Und heute habe ich diese spannende Frage für euch dabei. Wie würde Jesus seinen Kaffee trinken? Und ich weiß nicht, wer von euch kennt Chuck Norris? Einige. Okay, den Witz werden ja nicht alle verstehen. Wie trinkt Chuck Norris seinen Kaffee? Fast. Ja. Chuck Norris trinkt seinen Kaffee schwarz und ohne Wasser. Ich habe halt gedacht, okay, so ähnlich, der Chuck Norris ist ja so ein Jesus-Substitut für einige junge Menschen so oder wie auch immer, die sagen, okay, der Chuck Norris, dem misst man ja Kräfte bei, wo man immer sagen muss, okay, naja, ob das immer so passend ist, aber wir bleiben mal heute lieber bei Jesus, okay? Also da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Und es geht nicht um die Frage, ob Jesus jetzt Espresso trinken würde oder Kaffee Americano oder ob er lieber einen Latte Macchiato oder sowas oder welche Anbausorte oder welche Bohnensorte. Darum soll es heute nicht in erster Linie gehen oder ich sag mal gar nicht, weil ich da kein Experte drin bin. Ich möchte vielmehr die Frage stellen, würde Jesus Kaffee trinken, dessen Verkaufspreis so niedrig ist, dass die Kleinbauern und ihre Kinder ohne medizinische Versorgung und Bildung leben müssten? Es geht also um die Frage danach, ob Jesus auf ein Fair-Trade-Siegel achten würde, wenn er einkauft. Und es soll halt nicht einfach nur beim Kaffee bleiben, sondern es geht im Großen und Ganzen um die Frage, wie geben wir eigentlich unser Geld aus? Und das berührt ganz tiefe Emotionen, weil das betrifft jeden von uns. Gerade jetzt die letzten Tage, wo da auch über Welthandel diskutiert worden ist und die Leute sich in Hamburg die Köpfe eingeschlagen haben und da unterschiedliche Ideologien auch aufeinander prallen, da merken wir doch, ey, das irgendwie macht das auch was mit uns. Ich habe vor kurzem mit einem gesprochen, der eher so in die linke Szene hineingehört und eigentlich ein guter Freund von mir so, und der sagte so, hey Jan, was denkst du, wäre Jesus links oder wäre er rechts? Ich so, schwierige Frage. Die würde ich jetzt nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, an vielen Stellen ist Jesus total links und an vielen Stellen ist Jesus total rechts. Wahrscheinlich würde Jesus mir jetzt widersprechen und sagen, Jan, du hast da auch noch nicht alles verstanden. Mag sein, okay. Weil Jesus hat immer wieder die Leute, die ihn versucht haben, in einen Schubladen zu stecken, hat er wieder überrascht, hat ihnen teilweise einen Watschen gegeben. Die frommen Leute haben gedacht, sie sind richtig. Und Jesus hat gesagt, nein, seid ihr nicht. Und die Sünder dürfen zu ihm kommen. Und alles Mögliche. Und Jesus hat viele Sachen auf den Kopf gestellt. Also insofern, diese Frage möchte ich auch offen lassen, muss sich jeder eine eigene Meinung bilden. Ich habe da vielleicht nicht die Kompetenz. Aber ich muss sagen, bei diesem Thema, wie gebe ich eigentlich mein Geld aus, da habe ich bis vor vielen Jahren mir auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir einfach einen Kaffee genommen. Ich habe mir einfach eine Jeans gekauft und ein T-Shirt gekauft. Ich habe mir da nicht viel Gedanken drüber gemacht. Und ich möchte heute auch nicht die Moralkeule rausholen, aber ich will uns ermutigen als Jesus-Nachfolger. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann möchte ich heute besonders dich ansprechen, wenn du heute hier bist und mit Jesus noch nichts zu tun hast, dann bist du eingeladen zuzuhören, wie hier ein Christ versucht, eine Antwort darauf zu finden, was Jesus denn tun würde. Und am Ende möchte ich dich auch herausfordern, einen Aspekt aus der Predigt für dich persönlich mitzunehmen. Aber ich spreche erstmal in erster Linie zu uns Christen. Es geht also nicht darum, dass ich als Fairtrade-Experte hier auftreten will, keinen Vortrag über Fairtrade machen möchte, da bin ich gar keine Experte dafür. Aber ich will die Frage stellen, wenn ich ein Jesus-Nachfolger bin, wie wirkt sich mein Konsumverhalten dann aus? Wie kann ich durch mein Konsumverhalten dazu beitragen, dass diese Welt ein bisschen gerechter wird? Und das betrifft uns alle. Wir sind nämlich alle Konsumenten und geben unser Geld aus. Und Jesus hat zum Thema Geld eine ganze Menge gesagt. Telefon. Kein Problem. Ich bin da völlig tiefenentspannt. Fakt ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft ganz gewaltig auseinandergeht. Arm und Reich, die Schere geht immer weiter auseinander. 1% der Weltbevölkerung besitzt knapp die Hälfte des weltweiten Vermögens. 1% der Weltbevölkerung besitzt knapp die Hälfte des weltweiten Vermögens. Weltweit müssen rund 2,5 Milliarden Menschen von weniger als umgerechnet 2 Dollar pro Tag leben. Und diese Menschen haben weniger zum Leben, als die meisten Menschen in den Industrienationen für Hundefutter am Tag ausgeben. Und das hat Gründe, dass wir dann das auch beeinflussen können, indem wie wir unser Geld ausgeben. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, wir kaufen ein T-Shirt für 10 Euro, dann verdient eine Näherin in Bangladesch dafür 10 Cent. Und wenn eine Frau in Bangladesch jeden Tag T-Shirts produziert und 35 Jahre alt ist, sitzt sie an diesem Arbeitsplatz schon seit 20 Jahren und sie arbeitet nicht 36 Stunden die Woche, sondern sie arbeitet 70, 80 und 90 Stunden die Woche. Und sie kann froh sein, wenn sie abends ihrem schlafenden Kind noch einen Kuss geben kann, wenn ihr Kind denn noch da ist. Das sind heftige Situationen. Ich habe von einem Buch gelesen, das ich mir jetzt auf meine Wunschliste gesetzt habe, da ich jetzt bald weg bin, lohnt es sich nicht, dass ich es mir jetzt noch kaufe, aber ich habe mich im Internet ein bisschen umgeschaut nach und habe ein Buch von einer BWL-Professorin, das heißt, wie viele Sklaven halten Sie? Über Globalisierung und Moral. Ein sehr, sehr spannender Buchtitel, den ich mir sehr in Kürze zulegen werde. Und die Frau sagt, wenn Sie Kleidung tragen, Nahrung zu sich nehmen, ein Auto fahren und ein Smartphone besitzen. Wer von euch hat ein Smartphone, ein Auto und jeden Tag Nahrung und was an? Ihr habt alle was an. Also ich frage mal, wer kein Auto hat? Ist jemand da, der kein Auto hat? Ganz wenige haben kein Auto. Okay, ihr seid noch ein bisschen besser drauf. Alle anderen, jetzt haltet euch fest. Wenn ihr das alles habt, dann arbeiten derzeit ungefähr 60 Sklaven für Sie und für mich. Ob sie wollen oder nicht. Und ohne, dass wir es veranlasst halten, wie fühlen wir uns damit? Diese Frage stellt diese BWL-Professorin. Mich hat das erschrocken. 60 Menschen, und dabei habe ich noch nicht mein Privatjet und meinen Pastorenhelikopter mit reingerechnet. Ja? Ich habe nur ein Auto und habe Klamotten an und habe keine Zigaretten und was ich was, sondern ich habe ganz normal gelebt, wie wir alle das tun. 60 Sklaven, die für mich arbeiten. Ich finde das erschreckend. Und wenn du deinen Kaffee trinkst, kannst du dir dann sicher sein, dass der Kaffeebauer und seine Kinder die eben diese medizinische Versorgung bekommen können. Oder wenn du Schokolade verschenkst, kannst du dir dann sicher sein, dass es nicht die Schokolade hergestellt worden ist von Kindern, die als Sklaven gehalten werden. Oder wenn du Schmuckstücke kaufst, kannst du dir sicher sein, dass das Gold und die Edelsteine nicht hergestellt wurden aus irgendwelchen Minen, die Tod, Zerstörung und Diktaturen und Kriege finanzieren. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir Christen mit Jesus zusammen einkaufen würden, wenn Jesus uns über die Schulter schauen würde beim Einkaufen. Wenn wir anfangen, uns zu informieren, weil das Problem, was ich habe als Konsument in Europa, ist ja oft, ich weiß überhaupt gar nicht, wo das herkommt. Irgendein Unternehmen sagt mir, das Handy kostet so viel. Ob das berechtigt ist, und ich kann nicht überprüfen. Ich kann nicht mal die Wege der Herstellung nachprüfen. Ich kann nicht überprüfen, haben dafür Kinder gearbeitet oder nicht. Aber man kann anfangen, sich zu informieren. Man kann anfangen, sich schlau zu machen. Und sagen, welches Unternehmen macht das denn? Welches Unternehmen hat denn den Produktionsprozess offengelegt und sagt, so und so sieht es bei uns aus. Guck doch rein. Was wäre, wenn Jesus unser Kaufberater ist? Ich möchte mit euch einen Text anschauen aus Lukas 4. Da heißt es, und das ist eine Rede, die Jesus gehalten hat. Ich muss aber ganz kurz einen Schritt zurück machen. Jesus hält seine erste Rede. Und er hat sich eine Jesaja-Rolle geholt und zitiert aus dieser Jesaja-Rolle. Eigentlich ist es ein Text aus dem Jesaja-Brief von einem Propheten. Und Jesus nimmt sich diesen Text und er sagt, also das zu Ende gesagt, das geschieht hier vor euren Augen. Das, was hier in diesem Text drin steht, passiert vor euren Augen. Und das ist sehr interessant. Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden und Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und Jesus sagt dann, das rollt dann die Schriftrolle zusammen und sagt, das, Entschuldigung, so wollte ich es machen, das erfüllt sich hier vor euren Augen. In meiner Person geschieht das. Das ist meine Mission, das ist mein Auftrag, darum bin ich hier. Jesus ist also jemand, der sagt, ich möchte den Armen die frohe Botschaft verkünden. Und wir in unserer satten westlichen Welt denken natürlich sofort an geistliche Armut. Aber das Wort bettelarm meint auch materielle Armut. Und nicht nur geistliche Armut. Jesus hat nicht nur für unser spirituelles Wohl gesorgt. Jesus' erstes Wunder ist, er geht auf eine Hochzeit, der Wein ist alle. Er sorgt sich darum, dass das Brautpaar am Ende in einem schlechten Ruf dasteht, dass die Ehre dieses Brautpaares in Gefahr steht. Und er hat ganz materielle Dinge getan, nämlich Wein vermehrt. Oder da waren ganz viele Menschen vor ihm, die Hunger hatten, und er hat Brot vermehrt. Die ersten Christen, als sie in Jerusalem waren, haben angefangen, die Witwen und Waisen zu füttern, weil sie das so verstanden haben, dass diese frohe Botschaft eine Auswirkung hat für die Armen in unserer Gesellschaft. Im Konzil von Konstantinopel, da haben die Christen in der alten Kirche sich getroffen, die haben gesagt, wir wollen Kirchen und Kathedralen bauen. Und bei jeder Kathedrale wird es ein Hospiz geben. Das heißt, dort werden wir uns um die Leprakranken kümmern. Dort werden wir uns um die armen Menschen kümmern, die im Sterben liegen. Die Leute, die einen Dreck auf der Straße hingeworfen werden und dort krepieren können. Wir werden Häuser bauen und wir werden uns in Jesu Namen in diesen Menschen dienen. Ein ganz bekannter Pastor oder Leiter der alten Kirche hat gepredigt und gesagt, lasst uns alle Kraft binden, um Jesus zu dienen. Er hat verstanden, was Jesus gesagt hat im Matthäus-Evangelium. Ich bin krank gewesen und ihr habt mir geholfen. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Lasst uns Jesus dienen, der auf der Straße ist. Jesus identifiziert sich mit diesen Menschen, mit diesen armen Menschen. Er sagt dann, dass die Gefangenen freigesetzt werden sollen. Die Unterdrückten, dass sie befreit werden. Damit sind doch auch Menschen gemeint, die durch ein System gebunden sind, weil wir in unserer Welt in einer Wirtschaftsordnung leben, in eine Wirtschaftsordnung regiert, die vom Kapital beherrscht wird. Warum sollen wir als Christen nicht also einen Gegenpol setzen? Warum sollen wir nicht sagen, okay, wir fangen an, da etwas entgegenzusetzen, indem wir auf fairen Handel beim Einkauf achten? Und dabei geht es darum, dass wir Firmen unterstützen, die sich verpflichten, klare Vorgaben einzuhalten. Dass die Arbeiter einen festen Mindestlohn bekommen, dass sie krank- und rentenversichert werden und dass durch diese besseren Bedingungen nicht nur die Armut in den Ländern wie Kenia, Mexiko und China bekämpft werden, sondern dass auch der Teufelskreis, der daraus folgt, nämlich Kinderarmut, Prostitution und die Flucht in Elendsviertel in die Großstädte beendet wird oder dass man dem entgegentreten kann. Wenn Jesus hier der Armut den Kampf ansagt und sagt, das ist einer meiner Aufträge, dass ich eine Vorbotschaft habe für die Armen, auch für die materiell Armen, natürlich auch für die geistlich Armen, bitte versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht nur jetzt eine Schlagseite setzen, dass ihr jetzt nachher sagt, ja, du bist da einseitig. Ich verstehe, es gibt beide Seiten, klar. Aber dann ist doch die Frage, wenn Jesus das tut, ist doch die Frage, auf welcher Seite stehe ich dann? Das ist eine Frage, die für mich auch in der Vorbereitung sehr persönlich geworden ist. Wo ich gemerkt habe, ich komme da nicht so immer so gut raus. Wo ich mich selbst ertappt gefühlt habe. Warum kaufen wir Christen denn nicht so diese Produkte? Vielleicht, weil wir uns mit diesem Thema noch nicht beschäftigt haben. Mag sein. Aber vielleicht auch, und das habe ich bei mir selber festgestellt, weil man vielleicht auch ein abgestumpftes Gewissen hat manchmal. Und das erschreckt mich. Ich habe früher 15 Jeans besessen. 15 Jeans, die brauche ich nicht. Shoppen war Teil meiner Kultur, meiner Jugendkultur. Damals, als ich Teenager war, als ich junger Erwachsener war, da sind wir zusammen shoppen gegangen. Und dann war es auch wichtig, dass man einfach was mit in der Tasche dabei hat. Und dass man auch wieder etwas Anständiges dabei hat und dass man sich wieder vergleichen kann. Nirgendwo sonst könnte man in unserer Gesellschaft das erleben, dass der Mensch dem Mensch ein Wolf wird, als wenn man damals zum Sommerschlussverkauf gegangen ist. Heutzutage gibt es da andere Institutionen, also diesen Sommerschlussverkauf gibt es ja so klassisch nicht mehr. Aber die Frage, warum kaufe ich mir nicht einfach einen Pulli Fair Trade, wenn der 100 Euro kostet? Weil ich sage, okay, den kann ich mir nicht leisten. 100 Euro für einen Pulli kann ich mir nicht leisten. Aber stimmt das wirklich? Diese Frage möchte ich stellen. Wenn wir doch ganz ehrlich sind, dann könnten wir es doch. Wir könnten dann vielleicht nicht drei Jeans kaufen, sondern eine. Und wir müssen vielleicht auch auf den einen oder anderen Luxusartikel verzichten, wie zum Beispiel das dritte Shampoo oder der Besuch im Fastfood-Restaurant. Viele Dinge, die einfach nur Spaß machen, aber darauf wollen wir nicht verzichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gemerkt, so in der Vorbereitung, hey Jan, wie echt bist du das, wie echt lebst du das eigentlich? Der Theologe Thomas Weißenborn schreibt, unsere Maßlosigkeit ist die Ursache für den Mangel anderer. Unser Glück ist durch ihr Leiden erkauft. Unsere Sattheit durch ihren Hunger. Unser Leben durch ihren Tod. In einer begrenzten Welt nehmen wir, was wir kriegen können und nehmen es dadurch anderen weg, die es nötiger brauchen als wir. Wir konsumieren die Welt in der Hoffnung, damit dem eigenen Konsumiertwerden zu entfliehen. Tolles Wort, ne? Unserem eigenen Konsumiertwerden. Wir werden aufgebraucht. Wusstest du das? Und wir versuchen durch Konsum ihm etwas entgegenzustellen. Bis wir schließlich doch selbst aufgezehrt werden. Was wir jedoch hinterlassen, ist ein Feld der Verwüstung, in dem Hunger und Ausbeutung an der Tagesordnung sind, die natürlichen Grundlagen verschwinden, die Arten sterben und das Klima bedroht ist. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann bedeutet es auch, dass ich sage, Gott, ich möchte mich mit hineinleben lassen in deine Sendung, in deine Botschaft und mir die Frage stellen, wie kann dein Reich hier auf dieser Erde konkret werden? Jesus ging es immer darum, dass es im Kern um die Liebe geht. Und Liebe bedeutet, den Wert, den Gott dem menschlichen Leben beimisst, zu erkennen und zu achten. Wenn ich verstanden habe, was für einen Wert du hast, wenn ich das erkenne und diesen Wert dir auch beimesse, dann beginne ich dich zu lieben. Wir Menschen sind verrückt nach Wert. Wir wollen immer den Wert kennen. Bei Autos ist es so, dass wir eine Schwackeliste haben, um zu schauen, ich habe einen Frosch im Hals, was ist dieses Auto wert? Schwackeliste. Oder man kann auch bei mobile.de reingucken, was das Auto denn noch wert ist. Wir hungern nach Wert. Und Jesus hat ganz viel über den Wert des Menschen gesagt. Jesus hat ganz viel über deinen Wert gesagt. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Fragt er. Und welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat, und wenn dies am Sabbat in eine Grube fällt, er es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und Jesus sagt, sogar die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Als meine Kinder geboren worden sind, da haben wir gezählt, ob alle Zehen dran sind, ob alle Finger dran sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meine kleine Tochter liebt das immer noch, wenn ich das Zählen weitermache. Aber ihre Haare auf dem Kopf haben wir nicht gezählt. Und Gott findet dich so wertvoll, dass deine Haare auf dem Kopf gezählt sind. Also doch auch, ob du in der Lage bist, wie du dann auch in der Lage bist, dein Geld einzusetzen und wie du auch dem anderen Menschen einen Wert beimisst. Es ist wichtig, dass jemand für den Lohn seiner Arbeit auch einen entsprechenden Wert erhält. Jesus sagt in Lukas 10, 7,
Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. In diesem Zusammenhang geht es um die Aussendung der Jünger Jesu. Und dieser gerechte Lohn muss zumindest doch so hoch sein, dass man davon leben kann. Und da kann ich als Konsument mich auch mit entscheiden. Bin ich auch bereit, einen fairen Lohn zu zahlen? In Jeremia 22 heißt es: Wehe dem, der sein Haus mit Sünden baut und seine Gemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn nicht. Das ist ein heftiges Wort. Wehe dem, der sein Haus auf Sünden baut und der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn nicht. Das sind harte Worte, wie ich finde. Und ich glaube, es kommt einfach darauf an, dass wir das dann praktisch werden lassen. Dass wir uns die Frage stellen, was will Jesus denn von uns persönlich? Und Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Gott und Mammon. Mammon ist ein Besitz, da kann man auch sagen Besitz oder Vermögen. Ein Wort für einen Gott aus der jüdischen Nachbarschaft damals, der auch als Gott des Reichtums verehrt wurde. Und ich glaube, dass sogar eine geistliche Macht dahinter steht. Eine spirituelle Macht. Und in einer Konsumgesellschaft wie die, in der wir leben, ist es eine ganz große Herausforderung. Und es geht eben nicht darum, dass ich jetzt sage, dass wenn jemand Kinder hat und jeden Cent zweimal umdrehen muss, dass der in der Lage ist, sein Konsumverhalten jetzt völlig zu verändern. Das ist mir völlig klar. Aber vielleicht können wir damit anfangen. Vielleicht kann man bei den kleinen Dingen im Leben anfangen, beim Kaffee oder beim Tee. Und vielleicht kann man ein Kleidungsstück im Jahr kaufen, das fair gehandelt wurde und wo die Leute unter guten Bedingungen das Produkt herstellen konnten. Es geht mir überhaupt nicht darum, zu sagen, wenn du das tust, dass du damit dein Gewissen beruhigen kannst. Im Sinne von, dann bist du im Himmel oder solche Sachen. Darum geht es gar nicht. Gott liebt dich sowieso. Bitte versteht mich da nicht falsch. Ich will keine Werkgerechtigkeit predigen. Ich möchte nur sagen, die Folge davon, dass Christus in meinem Herzen regiert, wirkt sich auch auf solche praktischen Dinge aus, nach meiner Überzeugung. Und da darf ich auch noch dazulernen. Es geht darum, dass ich mein Herz überprüfe. Woran hängt mein Herz? An meinem Reichtum, an meinem Besitz, an meinem Vermögen? Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich sein Jünger bin, wie kann ich dazu beitragen, dass diese Welt gerechter wird? Was ist mein Beitrag zu dieser frohen Botschaft für die Armen? In der Gesellschaft, in der wir leben, ist ja Konsum zu einer Ersatzreligion geworden. Durch die Werbung wird uns ja oft vorgegaukelt, dass wir Glück, Liebe, Jugend und Freiheit kaufen können, wenn wir ein bestimmtes Produkt kaufen oder eine Dienstleistung erwerben. Das sind die eigentlichen Werte, die wir nicht kaufen können. Also Glück, Liebe, Jugend und Freiheit können wir eigentlich nicht kaufen, aber die Werbung versucht uns das vorzugaukeln, dass das durch bestimmte Produkte möglich sei. Und das sind eigentlich Werte, die in den Bereich der Identitäts- und in die Sinnfragen hineingehören, also eigentlich religiöse Fragen sind, da wo in den Religionen Antworten gesucht werden auf diese Fragen. Wie kann das Leben gelingen? Und in unserer Konsumgesellschaft wird uns vor Augen geführt, hier Kauf, Kauf, Kauf. Gott oder Mammon, das ist die Frage. Ich glaube, es gibt eine Leere im Herzen des Menschen, wo die Suche nach den Dingen, die unser Herz glücklich machen, einfach normal ist. Und wo findest du diese Fragen? Wo findest du diese Antworten auf diese Fragen? Im Konsum? Oft ist es vielleicht auch der Versuch, die eigene Individualität durch Konsumgüter hervorzuheben. Ich will einfach dazugehören oder ich will mich abheben von einer anderen Schicht. Wer Individualität kaufen kann, der vermarktet auch die Identität des Menschen. Für eine kurze Zeit können also diese Dinge, die wir kaufen, uns auf der Suche nach Sinn, Individualität und Identität das vermitteln, was wir hoffen, aber nur für einen kurzen Zeitabschnitt, dann brauchen wir wieder das Nächste. Letztlich offenbart sich diese Spirale als ein Fass ohne Boden. Und ich möchte euch einladen und mich auch selber einladen lassen, von den Worten Jesu, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich habe ein Fass, das kein, wo der Boden nicht fehlt. Jesus ist der Einzige, der dieses Bedürfnis nach Identität, nach Sinn füllen kann, wo ich die Antwort gefunden habe. Ich sage, wenn du sagst, ja, ihr Christen, ihr sagt immer, Jesus ist die Antwort, das lernt ihr schon in der Sonntagsschule oder in der Kinderstunde, sag ich, okay, finde eine andere. Ich habe keine andere gefunden. Und ich habe wirklich viel ausprobiert. Und lasst uns durch unser Konsumverhalten zeigen, dass Jesus unser Herr ist. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine, was ich schon mehrfach angedeutet habe, ist, dass wir faire Produkte kaufen, dass wir uns informieren, wo kommen die Produkte her. Auch, dass wir regionale Produkte kaufen. Damit unterstützen wir die regionale Wirtschaft und die Transportwege werden dadurch minimiert. Dadurch wird auch die Umwelt geschützt. Auch, dass wir saisonal einkaufen, zum Beispiel nicht im Winter Erdbeeren, werden hier in dieser Zeit dann nicht wachsen. Die müssen weit, weit hergeholt werden. Also einfach mal diese Frage, Jesus als Kaufberater, Gott, der Schöpfer dieser Welt, der diese Welt geschaffen hat, der uns diese Verantwortung für die Welt gegeben hat, der diese Schöpfung liebt, ihn als Kaufberater. Dass wir auch schauen, wo können wir die Menschen praktisch dienen, die in Armut leben. In der Vorbereitung ist mir natürlich eingefallen, dass wir uns für Menschen einsetzen können, die dort vor Ort auch gegen Armut kämpfen. Aki und Elli in Südafrika oder Familie Spalke. Dieter hat vorhin für die Familie schon gebetet, die sich im Slum von Südafrika einsetzen. Ihr könnt eure eigenen Dinger finden. Ich habe mal das Vorrecht gehabt, Dietmar Roller kennenzulernen. Das ist der Leiter von International Justice Mission, eine Institution, die sich dafür einsetzt, dass Kindersklaven befreit werden und dass Sklavenhandel weltweit und Frauenprostitution und so weiter, dass es abgeschafft wird. Da wird den Ärmsten der Armen juristischer Beistand gegeben. Eine tolle Organisation. Schaut da mal rein, igm-deutschland.de oder dass ihr irgendwo bei irgendwelchen Werken Patenschaften übernehmt für Kinder. Dass wir abgeben von dem, was wir haben, dass wir verzichten, damit die, die nichts haben, eine Chance zum Leben haben und dass wir damit uns mit hineinnehmen lassen in die Mission von Jesus, dass wir eine frohe Botschaft für die Armen haben. Zum Schluss möchte ich euch einladen, aufzustehen. Steht bitte auf.